uns von Gott beschenken und mit diesen Seiten Sachen so umgehen, damit wir Zeugnis sein können, damit wir durch ihn, durch seine Kraft, seine Zeugen sein und seine Botschaft weitergeben. Und ich habe euch vor 3 Wochen eine Karte mitgegeben, weil ich denke, es fängt damit an, dass wir das glauben. Dass wir daran glauben, es ist so. Und wir haben so eine Karte gehabt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen sein und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und auf der ganzen Erde. Und dürfen zu wissen, ich habe jetzt hier meinen Namen eingesetzt, ich habe gesagt, setzt euren Namen ein. Als der Heilige Geist auf Frank oder auf wer auch immer herabgekommen ist, wo du dein Leben Jesus hast anvertraut, hast du, habe ich, sind wir mit seiner Kraft ausgerüstet worden. Und das befähigt mich und dich dazu, Zeugen von Jesus zu sein, in Tun, in Umgebung und bis ans Ende der Welt, bis er wiederkommt. Und das ist eigentlich eine befreiende Botschaft, die Jesus uns gibt. Du sagst, nicht du musst, sondern ich bin durch dich. Setz dich mir aus und lass dich durch meine Kraft zu dem Zeugen sein, an dem Ort, wo du bist. Und ich merke, es ist auch da am effektivsten, wo wir es nicht tun, sondern wo andere kommen und sagen, du bist so verändert. Wo wir nicht einen Krampf daraus machen, dort tun wir es wieder selber, sondern wo er durch uns Zeugen sein kann. Und ich glaube, es ist wichtig, das mal einfach als Tatsache für dein Leben zu nehmen. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann lebt die Kraft in dir. Und dann bist du Zeugen. Und es ist nicht etwas, was du noch machen oder tun musst. Das ist die Botschaft, die die Jünger gehört haben. Und nachher hat Jesus eigentlich abgeschlossen, bevor er ist gegangen, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und nachher müssen wir sagen, ja, jetzt. Jetzt müsste eigentlich die grosse Bewegung anfangen. Die Jünger, die auf Jerusalem springen und sagen, Leute, wir erzählen euch von Jesus. Und ich entdecke in diesem heutigen Text, eigentlich ganz etwas anderes. Es hat nicht einen grossen Aktivismus oder eine grosse Hektik stattgefunden. Es steht, daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Apostelgeschichte 1, Vers 12. Aber ihre Begeisterung ist nicht, dass sie gerade auf einem Platz gestanden, auf einem Tempelplatz, haben evangelisiert. Das tun sie nicht. Sondern sie haben sich daran erinnert, was Jesus ihnen hat gesagt, im Vers 4 von Apostelgeschichte 1, Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Sie haben plötzlich erinnert, hey, wir müssen warten. Warten, bis irgendetwas passiert. Bis Gottes Geist kommt. Ich kann mir vorstellen, sie hatten keinen Plan, wie das gehen soll. Aber sie sind nicht zuerst in Aktivismus geraten, sondern das, was ich hier am Anfang von der Apostelgeschichte sehe, ist der Anfang von einer Gebetsbewegung, die sich durch die ganze Apostelgeschichte zieht. Eine Gemeinde, die in erster Linie da war und sich ausgerichtet hat, aus der Beziehung zu Gott, ihrem Vater, zu Jesus gelebt. Und aus dem heraus eine mächtige Bewegung ist entstanden. Menschen sind zum Glauben gekommen. Das Zeugnis ist rausgetragen worden. Nicht, weil sie so gut waren, sondern weil die Kraft Gottes ihnen gelebt und weil sie aus der engen Beziehung mit Jesus sie unterwegs waren. Darum ist es nicht verwunderlich, dass leidenschaftliche Jünger, leidenschaftliche Nachfolger immer Teil einer Gebetsbewegung waren. Ein Teil einer Beziehungsgemeinschaft zu ihrem lebendigen Gott. Und ich bin überzeugt, erst aus der gemeinsamen Stille bricht die Gemeinde zur Mission auf. Und nicht zuerst Mission und nachher beten wir dann noch, sondern zuerst Gebet und nachher bricht etwas auf. Oder bevor wir mit Menschen über Gott reden, sollten wir zuerst mit Gott über die Menschen reden. Beides gehört untrennbar zusammen. Aber ich merke das bei mir selber, wie schnell sind wir im Handeln, wie schnell sind wir im Vorwärtsgehen, wie schnell sind wir etwas anreissen. Und wir beten dann auch dafür, dass es Gott noch segnet, statt dass es aus der Stille heraus entsteht und erwacht. Und ich möchte euch heute Morgen begeistern, wieder neu für die Gebetsbewegung, die dann stattgefunden hat. Und vielleicht auch selber motiviert zu werden und etwas von dem zu entdecken, was Gott vielleicht durch dein Leben will bewegen will. Vielleicht nicht zuerst durch das, dass wir etwas tun, sondern dass wir zuerst zu Gott, zum Vater kommen, zu Jesus und plötzlich erleben, wie daraus etwas entsteht. Wir möchten diesen Text entlang gehen aus Apostelgeschichte 1, 13 bis 26. Eigentlich ein Text, wo man nicht gross darüber predigt, aber mir hat er begeistert, weil er etwas über die Gebetsbewegung der ersten Gemeinde aufzeigt. Wir werden dem immer wieder begegnen, durch die ganze Apostelgeschichte durch. Und werden auch ein bisschen inhaltlich etwas hören, was vor allem das Anliegen war. Das wird es heute Morgen nicht sein, sondern wir werden heute Morgen den Rahmen abstecken. Ich glaube, der Kari wird dann nachher über das Gebet mal predigen. Er weiß es zwar noch gar nicht, aber genau. Kapitel 4, Kapitel 6 werden so verschiedene Themen sein, wo wir da noch einmal darauf zurückkommen werden. Heute Morgen leidenschaftliche Nachfolger sind Teil einer Gebetsbewegung. Etwas, was mich ganz neu hat bewegt und hat fasziniert. Und das Erste, was wir entdecken, leidenschaftliche Nachfolger sind im Gebet gehorsam, für auf die Kraft oder auf die Zeit von Gott zu warten. Wir lesen den Text, in Jerusalem angekommen, gingen sie in den grossen Raum im Obergeschoss. Also, die sind nicht auf den Marktplatz gegangen, sondern haben ihren Raum aufgesucht. Jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesu. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Statt dass die gerade aktiv sie worden, sie sind auf eine ganz andere Art und Weise aktiv worden. Sie haben gewusst, Jesus hat gesagt, wartet einfach mal. Ich weiss nicht, wie einfach das ist gefallen. Und sie hätten ja können sagen, der Petrus hätte vorstehen können und sagen, okay, was machen wir jetzt? Ihr habt gehört, wir sollen warten. Also erholen wir uns mal irgendwie von unserem Osterschreck. Geht vielleicht am gescheitsten arbeiten, dann könnt ihr euch am besten ablenken. Aber es war nicht das. Die Jünger haben zusammen gewartet, haben zusammen Beziehung gepflegt zu Jesus im Gebet. Das, was Jesus ihnen gelehrt hat, Beziehung zu haben zu dem Vater, dass das nicht nur etwas ist, was sichtbar möglich ist, sondern auch, wo durch das Gebet eine Beziehung kann da sein. Sie haben nicht Angst gewusst, als sagen, hey, Jesus ist zwar nicht mehr irdisch unter uns, aber wir können mit ihm Beziehung haben, im Gebet, in dem, dass wir ihm begegnen, gemeinsam. Warten. Einfach warten, bis Kraft kommt oder bis die Zeit reif ist. Und ich merke, das ist nicht immer einfach. Selbst als Pastor kenne ich das, ungeduldig zu sein. Ich weiss nicht, haben wir die Frage von Greg Dold gehabt vorhin. Das sind wir, glaube ich, nicht schlecht. He? Also, aber ich merke, wie da oder dort in meinem Leben viel Ungeduld ist. Ungeduld prägt von der Zeit, prägt manchmal schon von Mitmenschen, wo es immer wieder Situationen gibt, wo vielleicht jemand kommt und sagt, ja, das müssen wir auch noch, das wäre auch noch gut, und das wäre auch noch gut. Und ich merke, okay, was machen wir jetzt? Und gleich merke ich, als ich im Alter bin, wo ich nicht mehr jedem Spleen nachrenne, sondern wo ich wirklich in vielen Bereichen habe gemerkt, ich lerne warten. Und sage, hey, gehen wir doch zuerst ins Gebet. Es tönt so fromm. Aber es ist eigentlich das, was die erste Gemeinde gemacht hat, gesagt, wir gehen mal ins Gebet. Wir warten, bis die Zeit reif ist. Ich habe selber so viele Träume, so viele Wünsche für die Gemeinde, für mein Leben. Wie oft leide ich darunter, dass ich so vieles sehe, was nicht gut läuft. Menschen, die in Sünden verstrickt sind. Situationen, die zum Himmel schreien. Lieblosigkeit. Lauheit statt brennende Liebe für Jesus. Ungewissheit oder gar Unmündigkeit im Wort Gottes. Mangelnde Gebetsfreude, schlafende Jünger, fehlendes Feuer. So alle Sachen, die du manchmal das Gefühl hast, könnte doch noch etwas mehr da sein. Und wir können sagen, so Frank, jetzt machst du mal wieder eine feurige Predigt und liest den Leuten mal die Levite und sagst, wie sie sollten und was auch noch gut wäre. Oder machst du ein Seminar und dann sagen, nein, einfach warten. Und dann hat vielleicht noch ein anderer das Gefühl, gesagt, wir sollten wieder mal über die Finanzen reden oder eben vielleicht über das Gebet. Und wann ist aber der richtige Zeitpunkt da? Und ich glaube, ich erlebe das auch in meinem Alltag, wie Warten manchmal zwar nicht einfach ist, aber manchmal der bessere Weg ist, als irgendetwas wieder zu produzieren. Und zu warten, nicht einfach sagen, ja komm, ist mir egal, sondern zu warten, auch im Gebet vor Gott und zu sagen, Herr, zeig du, wenn der rechte Zeitpunkt ist. Ich möchte auf deinen Zeitpunkt warten. Ich möchte warten, wenn etwas parat ist. Und dann erlebe ich plötzlich, wie Menschen auf mich zukommen und sagen, Frank, in meinem Leben wäre etwas dran. Und dann könnt ihr natürlich sagen, ja, das habe ich schon lange gedacht. Und das geht es nicht, aber merke, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt in deinem Leben oder auch in meinem Leben da, wo ich merke, jetzt kann Gott wirken. Vorher wäre das gar nicht möglich gewesen. Wie manchmal hat meine Frau schon gesagt, Frank, du könntest doch oder würdest nicht. Und ich so, ja, es wäre immer gut, wir würden noch, könnten noch ein bisschen auch in deinem persönlichen Leben. Und dort habe ich auch eine geduldige Frau, die im Gebet wartet, bis ihr Mann auch so weit ist, bis er gewisse Sachen auch erkennt und merkt, vielleicht könntest du diesen Bereich in deinem Leben auch angehen. Und dort passiert aber auch etwas. Und vielfach produzieren wir manchmal auch untereinander wie Sachen, die nicht gesund sind, weil wir nicht Geduld haben, auch zu warten, bis Gott etwas tun will, bis unser Herz auch da ist. Und für mich ist zu warten, das, was die erste Gemeinde hier erlebt, zu warten im Gebet auf den Knie von Jesus, zuerst mit ihm in Beziehung war, sie ist da schon etwas zu tun. Ein riesiges Geschenk. Und ich frage mich, können wir das noch? Warten? Vielleicht ihm das so zuschreien und sagen, Jesus, ich warte hier. Ich bin zwar ein bisschen ungeduldig, aber ich warte hier. Und ich möchte euch einladen, das Warten gerade aufzunehmen in einem Lied. Vielleicht auch ihm das mal, vielleicht auch die Ungeduld, hier wie rauszulassen und zu sagen, Herr, ich warte hier auf dich. Aber ich möchte warten, damit du etwas kannst tun zu deiner Zeit. Und nicht, dass ich irgendwo wie eine Frühgeburt produzieren, die nachher wie nicht lebensfähig ist, wo wie nichts weitergehen kann, weil es letztlich aus eigener Kraft produziert ist. Wir haben miteinander das Lied singen, wir warten hier auf dich. Und das Lied heisst, vielleicht können wir mal alle so die Hänge aufhaben. Genau, also wir werden nicht zu einer Pfingstgemeinde, keine Angst. Aber so wie ein Vater etwas erwartet und hier steht, oh, wir warten hier auf dich. Und ich denke immer, wir singen das, unsere Hänge höher haben und alle. Seien wir mal mutig und sagen, ja, wir warten hier auf dich. Versuchen wir mal, Gott wie einzuladen und zu sagen, wir warten hier. Stehen wir doch auf dazu.
Sehnsucht nach deiner Nähe, wir wollen dein Angesicht sehen. Wir kommen mit der Erwartung und warten hier auf dich. Wir warten hier auf dich. Vor ganzer Schöpfung und doch kennst du mein Sät. Der Erfinder vor Erlösung ist ins Gebiet von Anfang an. Wir warten hier auf dich. unsere Hände hoch erhoben zu dir. Die allein gehören mir, singe
Leute, ist das nicht befreiend? Nicht zuerst aktiv zu werden, sondern Herr, wir warten hier auf dich. Schenk du Kraft, schenk du den richtigen Zeitpunkt. Und ich wünsche das für mein Leben, dass mein Leben vor allem von einem Gebet prägt ist, wo ich parat bin zu warten. Zu warten, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Zu warten, bis Gott sagt, hey, es ist okay. Bis ich merke, es tun sich verschiedene Puzzleteile zusammen. Wie viele Träume habe ich? Und gerade in den letzten zwei Wochen sind ein paar Sachen passiert, wo ich merke, Gott hat verschiedene Türen aufgetan. Es ist noch nicht getraten, dritt, aber ich merke, wie etwas sich wie verdichtet, wo ich merke, wow, da tut Gott in Menschen Herzen auf für einen Bereich, der mir schon lange auf dem Herzen liegt, wo ich merke, ich glaube, Gott ist etwas am Tun. Und können in die vorbereiteten Werke von Gott hineinstehen. Nicht einfach das, wo ich jetzt das Gefühl habe, es muss sein. Aber wo er plötzlich wie etwas zusammenfügt. Und da etwas von dem zu entdecken, von dem können warten und Geduld haben. Das haben die ersten Christen müssen. Sie haben nicht gewusst, dass es 10 Tage geht. Aber sie haben es genutzt und sind vor dem Gott gestanden in der Erwartungshaltung und gesagt, wir warten hier. Du hast es uns geboten, wir sind bereit zu warten. Nicht einfach so, sondern im Gebet, in dem, dass wir vor dir zusammenkommen. Und das ist wichtig, sie waren nicht einfach nur so zusammen, sondern sie sind alle einmütig vor Gott gekommen. Sie alle. Es war nicht einfach der Petrus, der gesagt hat, Leute, ich bete, geht ihr ein der Arbeit nach, sondern jeder Einzelne war da gewesen. Und das war eine bunte Gesellschaft. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Frauen waren dabei. Die Mutter, Maria von Jesus, Brüder von Jesus. Sie alle sind zusammengekommen, für miteinander vor den Gott zu kommen. Und das war nicht eine einfache Gesellschaft. Also da sind wir wahrscheinlich sogar homogener als die dort, dann zumal. da hat sie ja wirklich schwierige Personen, ist nicht das richtige Wort. Aber einfach auch in den Charakteren, so ganz unterschiedliche. Der Petrus, eigenwillig, impulsiv, ist wir können fast sagen, ein Schlägertyp gsi, ein Verlügner. Dass Johannes und Jakobus, die beiden, die haben gesagt, ja, sind wir die, die neben Jesus hocken können. Philippus, ein Griech, also ein Ausländer. Thomas, der Intellektuell, Skeptiker, Zweifler. Simon, der Zelot, ein Untergrundkämpfer, ein Terrorist. Jakobus, der Bruder von Jesus. Es waren auch noch ein paar andere Brüder dabei und sie haben Jesus für verrückt erklärt und sie jetzt doch da dabei gewesen. Frauen wie Maria. Das ist die Gebetsbewegung vor erster Stunde. Und mich fasziniert, sie sind alle gemeinsam vor Gott gekommen. Jesus' Beziehung zu ihrem lebendigen Herr war das, was sie miteinander vorwärts gehen. Und ich merke gerade da, wo Jesus das Zentrum ist. Da, wo wir uns gemeinsam ausrichten. Da, wo es nicht um unser Anliegen geht. Da, wo es nicht um unseren Geschmack geht. Sondern da, wo es um Jesus geht, da entsteht eine Gemeinschaft, wo du nichts kannst zerstören, weil es eine Mitte gibt, ein Zentrum. Es wird deutlich, wo Jesus Christus Mitte ist, da wird aus Individualisten und Egoisten eine Gemeinschaft. Dann steht Kirche. Kirche, die etwas bewegt. Die etwas bewegen kann, die Welt verändern kann. Der Lukas erzählt hier von Einmütigkeit. Sie waren einmütig miteinander unterwegs. In einem Auftrag und zu sagen, wir wollen das verwirklichen, was Jesus uns aufgetragen hat. Aber zu seiner Zeit wollen wir rausgehen und das Evangelium verkünden. Echte Gemeinschaft ist ein Geschenk. Es ist nicht etwas, was wir machen können. Aber ich glaube, etwas, was Jesus uns schenken will, wenn wir gemeinsam vor ihn kommen. Nicht zuerst gemeinsam diskutieren und Pläne schmieden, das sind wir Schweizer gut, sondern gemeinsam ins Gebet gehen. Und da wird er schenken. Nicht vergeben, hat Jesus gesagt in Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er sagt weiter, sagt, ich kann bitten, was sie wollen und ich werde es tun. Und etwas von dieser Kraft hat hier angewirkt. Von einer Gemeinschaft, die zusammengestanden ist und sich nicht hat ausgerichtet nach den eigenen Wünschen, sondern hat ausgerichtet und gesagt, wir wollen gemeinsam vor den Gott kommen. Und nachher waren Sachen möglich gewesen, die ohne das nicht wären möglich gewesen. Weil es nicht um die Wünsche von jedem Einzelnen ist gegangen, sondern dass Jesus hineinbrechen konnte. Und ich glaube, allein aus dem Gebet kommt letztendlich auch die Kraft und die Einheit. Etwas Gewaltiges. Ich sehne mich da noch viel mehr danach. Mit gewissen Leuten bin ich unterwegs und miteinander beten. In den Gebetsabenden entsteht etwas von dem. Miteinander können auf ein Ziel ausgerichtet sein. Miteinander können darum zu ringen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und miteinander dürfen zu erleben, wie es passiert. Wenn wir das ja schon erlebt haben, dass drei Teenies zum Glauben sind gekommen. Wir haben für jemanden gebeten. Du hast gesagt, Leute, einer im Monat wäre eigentlich auch ein Ziel. Dass ein Mensch im Monat bei uns zum Glauben kommt, wo Jesus entdeckt, wo Jesus erkennt. Aber da braucht es eine Gemeinde, die zusammensteht und auch weiter dafür betet. Und ich glaube, wir werden auch hier Gewaltiges erleben und haben schon Gewaltiges erlebt. Lasst uns weiter dran sein. Wo uns das eint, da wird etwas passieren. Ein dritter Aspekt von dieser Gebetsbewegung war, sie sind regelmässig an einem Ort zusammengekommen. Sie alle beteten anhaltend. Wir können hier sagen, verharrend oder regelmässig. Sie sind in einem grossen Raum, wo sie jetzt von jetzt an ständig zusammenkam. Wir können heute nicht mehr genau eruieren, wie das ständig ausgesehen hat. Steht hier auch nicht. Aber es war wahrscheinlich mehrmals täglich. Vielleicht waren Leute den ganzen Tag da, einfach vor Jesus bettend verharrt. Wir wissen es nicht. Aber sie haben sich getroffen. Und nicht einfach nur kurz, sondern sie waren wahrscheinlich wirklich täglich zusammen. Jeden Tag gemeinsam bettet vor Gott. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du daran denkst. Gemeinsam, täglich. Leute sehnen mich eigentlich nach dem. Jetzt kannst du sagen, ja, Pastor, die einfach jeden Tag Zeit, oder? Aber ich glaube, es geht nicht darum, etwas zu produzieren oder jetzt wieder zu sagen, okay, jetzt fangen wir jeden Tag eine Gebetszeit an, ich bin da und wer kommt auch noch dazu? Es geht darum, kann Gottes Geist unsere Sehnsucht wecken und sagen, hey, wir wollen nicht gebeten, weil irgendjemand hat gesagt, es wäre noch gut. Sondern weil ich eine Sehnsucht habe, mit anderen Jesus zu begegnen. Es geht auch nicht darum, zusammenzukommen und zu sagen, so, jetzt nehmen wir Tun ein im Gebet. Ich glaube, es geht immer zuerst darum, Jesus zu begegnen. Alles andere passiert automatisch. Jesus zu begegnen, Gemeinschaft zu haben vor Jesus. Das war ihr Anliegen, einfach vor Jesus zu kommen. Regelmässig. Ich merke, da entsteht hier etwas. Man bekommt plötzlich wieder eine gemeinsame Sicht. Ich glaube, wir können von hier vorne viel erzählen. Wir können viel motivieren und sagen, ja, wir als Gemeinde, wir wollen nach bei Gott sein, nach bei den Menschen, damit Menschen, verlorene Menschen, zu leidenschaftlichen Nachfolger werden. Das klingt gut. Aber die Leidenschaft, dass wir leidenschaftlich wollen, für Menschen kämpfen, die entsteht da, wo wir Jesus begegnen. Da, wo wir im Gebet zusammenkommen, regelmässig. Und das Anliegen in unseren Herzen darf anfangen pochen und anfangen darf rumoren. Und Jesus letztendlich uns verändert. Und plötzlich etwas durch uns eine Kraft freisetzt, die die Welt verändert. Beziehung leben. Christsein ist mehr, als nur zu sagen, ich glaube, was in der Bibel steht. Der Teufel glaubt auch, was in der Bibel steht. Wir haben Jakobusbrief durchgenommen, dort steht ganz klar, Dämonen glauben das auch so. Aber sie haben keine Beziehung zu Jesus. Und das, was uns zu Christen macht, ist das, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Und ich wünsche mir in meinem Leben immer mehr, immer tiefer die Sehnsucht, aus dieser Beziehung herauszuleben. Ich habe schon erzählt von meinen Gebetszeiten morgen früh hier vorne, wo ich merke, es ist etwas, was mir gut tut. Nicht einfach, weil ich will, dass es mir gut geht, aber wo ich merke, den Tag zu starten in der Gegenwart von Jesus und ihm zu begegnen. Ich war heute Morgen hier auf der Knie. Einfach alles Jesus hergeben und sagen, Jesus, danke, dass du mich heute beschenkst. Selbst für meine Botschaft. Dass du uns heute Morgen beschenkst. Und nicht, dass die Leute rausgehen und sagen, ah ja, jetzt haben wir es wieder gehört, wir müssen ein bisschen mehr beten. Nein, dass Jesus in uns eine Leidenschaft weckt und sagt, hey, das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen Religion und Christentum, dass ich darf aus einer lebendigen Beziehung leben. Und nachher in dieser Zeit nicht nur merke, ich rede, sondern er redet zu mir. Er beschenkt mich. Für mich etwas Gewaltiges, das dürfen zu erleben und das miteinander zu erleben. Regelmässig. Gemeinsam an einem Ort, wie es die ersten Menschen gelebt haben. Das ist nicht etwas, was wir machen können, aber etwas, wo uns Jesus vielleicht noch mehr in unser Herz hineinlegen darf. Wo plötzlich eine Bewegung, eine Herzbewegung, wie dann zumal entsteht. Einfach, weil es Gott uns aufs Herz legt. Und wir schauen heute eigentlich nur Rahmenbedingungen an, die dann zumal waren. Inhaltlich werden wir später noch darauf zurückkommen. Aber es ist etwas passiert dort bei diesem Stübli. Die leidenschaftlichen Nachfolger aus dem Gebet, durch das Gebet aus dem Wort werden Zuversicht gewinnen. Ich war erstaunt gewesen. Wahrscheinlich hat das die Männer auch irgendwo noch ein bisschen beschäftigt, den Tod von Judas. Irgendwo sind sie vielleicht nicht ganz damit zu Gang gekommen. Ich muss sagen, wieso hat sich jetzt der Judas noch das Leben genommen? Wahrscheinlich war das etwas, was sie auch im Gebet von Jesus gebracht haben. Er hat gesagt, wieso hätte es so müssen kommen? Und ich merke hier etwas von dem, dass betende Menschen immer betende Menschen sind, die das Wort vor Augen haben. Wo mit dem Wort eigentlich auch, mit dem Wort Gottes auch ins Gebet gehen. Und da lesen wir nachher vom Petrus, wie plötzlich der Petrus ist aufgestanden und Erkenntnis hatte, wie ein Wort Gottes für diese Situation. Wir lesen Vers 5, 16. Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hatte. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Aufrührer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Und nachher im Vers 20, er sagt nachher noch ein bisschen mehr dazu, sagt nachher, die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Das ist im Psalm 69, wo steht, es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen, niemand soll mehr darauf wohnen. Ist der Punkt auf dem Acher, wo dann ist der Judas-Acher genannt worden, wo plötzlich der Petrus hat gemerkt, hey, was hier ist passiert, das ist schon vorausgesagt gewesen. Und sie haben Zuversicht gewonnen, wo ich muss sagen, hey, es passiert nichts ohne, dass es nicht Gott vorausgesehen hat. Wir laufen im Plan und ist ihnen wie zum Trost geworden. Und ich merke das selber. Da, wo ich das Wort Gottes mit ins Gebet nehme und das Wort aufschlage, plötzlich merke, wow, das rettet in meine Situation hinein. Da begegnet mir Gott mit seinem Zuspruch, mit seinem Trost. Vielleicht auch mal mit einem kleinen Link, wo er sagt, Frank, hier wäre noch etwas dran. Aber es geht mal, Gott beschenkt uns mit Zuversicht und Trost. Und ich glaube, zu jeder Gebetsstunde gehört die eigentlich auch die Bibel. Weil ich muss sagen, das ist wie unser Gebetsbuch. Oder wie viel beten ich Psalmen durch. Da kannst du so richtig mal klagen und so richtig mal auf den Tisch klopfen. Also musst du mal ein paar Psalmen von David nehmen, da kannst du so richtig die Wut rauslassen, oder? Wenn du selber nicht so richtig, dann kannst du mal so richtig eins auf den Tisch klopfen und sagen, okay, ich mache es auch mit dem David zusammen, es sind ja nicht meine Worte, der hätte so dürfen, dann darf ich das vielleicht auch. Und plötzlich fängt sich etwas an zu drehen und du merkst, okay, jetzt kommen wir in eine neue Phase rein, wo plötzlich merkst, aha, es gibt noch ganz eine andere Realität. Und wie ein David plötzlich wie zum Vaterherz Gottes geführt werden, wie du wie Trost erlebst und merkst, hey, wieso bin ich eigentlich so am Ausrufen, um töbern und machen? Ich habe einen lebendigen Gott. Ein Gott, der treu ist. Ein Gott, der mich umsorgt. Und darf der drin Halt und Kraft zu finden. Das ist Gebet. Gebet ist nicht einfach, ich sage dir, was du sollst, du machst es dir, sondern er will etwas an mir machen. Gebet ist Beziehung. Gebet ist etwas, das uns verändert. Und das ist auch hier passiert. Plötzlich hat der Petrus wie eine Eingebung gehabt. Vielleicht sogar, ich nehme nicht an, dass er Schriftrollen hat vor sich gehabt, aber er hat das Wort gekannt, anders als dass wir es heute kennen. Vieles auswendig gewusst. Du merkst plötzlich, hey, was hier passiert ist, ist ja eigentlich schon klar gewesen. Es war verheissen gewesen. Gott spricht Trost zu. Und wir sind Psalmen manchmal Hilfe, wenn irgendwo verrenne. Dann baut er ihn halt mal ein bisschen mit David zusammen, das tut gut an meiner Seele. Aber ich weiss, Frank, du musst einbiegen in die andere Spur. Und das macht der David in vielen Psalmen einzigartiger Weise. Wo er plötzlich wieder den Trost von Gott dürfen erleben und merken, hey, ist ganz etwas anderes dran. Aber das, was uns der Text auch noch zeigt, ist nicht nur der Trost, den Petrus hier entdeckt hat, sondern dass durch das Gebet aus dem Wort Gottes aus gehorsamen Handeln folgt. Ich kann euch eins sagen, beten ist echt gefährlich. Also wenn du es echt ernst nimmst, dann könnte irgendetwas passieren. Und das ist hier auch passiert. Und an einer anderen Stelle, Vers 20, sagt der Petrus, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Bezieht sich da auf den Psalm 109, wo er plötzlich den Eindruck überkommt und sagt, hey, jemand sollte hier die Stelle von Petrus treten. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hatte. Und die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf und wir haben nachher den Matthäus dort gewählt. Da, wo wir beten, da kann es sein, dass Gott plötzlich reinredet und sagt, Leute, das ist der nächste Schritt. Ich war die Woche in einer Gebetsversammlung von der Allianz, wo plötzlich jemand den Eindruck hatte und gesagt hat, hey, hier ist etwas dran, dass wir Buße tun, da wo wir verurteilend denken übereinander. Und plötzlich merkst du, wie Menschen aufeinander zugehen, voreinander Buße tun und sagen, es ist etwas, was hier nicht gut ist zwischen uns. Es tut mir leid. Und plötzlich zu merken, Gebet lässt uns nicht, wie wir sind, sondern es will uns in Bewegung bringen und heisst manchmal schon gehorsam Schritte zu tun. Darum sage ich, Gebet ist nicht nur so eine einfache Sache, sondern es kann uns auch herausfordern. Wir sehen hier einige Rahmenbedingungen im Gebet, gehorsam auf die Kraft von Gott zu warten. Wir sehen im Gebet allein alle einmütig vor Gott zu kommen. Im Gebet regelmässig an einem Ort zusammenzukommen. Aus dem Gebet, aus dem Wort auch Zuversicht zu gewinnen. Und nicht zuletzt aus dem Gebet oder durch das Gebet aus dem Wort Gottes auch gehorsam zu handeln. Das war so wie der Rahmen der ersten Gebetsbewegung, die hier ihren Anfang genommen hat. Und ich bin begeistert, das zu entdecken, ich glaube, gerade die Kraft vom Heiligen Geist wird erst wirksam, wenn wir auch im Gebet aus dieser Beziehung leben. Und nicht einfach sagen, merci Gott, Kraft habe ich jetzt gern, aber jetzt mache ich gern das, was ich will. Sondern die Jünger haben von Jesus gelernt, Jesus, der da war, der in ihrem Gebet vorangegangen ist. Und er wusste, die Kraft, die er hatte, die Vollmacht, hat er nicht einfach leichtfertig gemacht, sondern Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was Gott mir sagt. Ich tue nur das, was Gottes Willen ist. Und ich habe manchmal den Eindruck in meinem Leben, dass ich auf die Nase falle, weil ich viele Sachen tue und sage, ja, Jesus, du hast jetzt Kraft mir gegeben, ich gehe jetzt hier rein, statt zu sagen, ist es so dein Willen? Darf ich es tun? Weil es du vorbereitet hast? Oder wo muss ich vielleicht noch warten? Und mir ist so das Bild gekommen von Moses, von Aaron, wo sie gegen Amalek gekämpft haben. Wo sie auf dem Berg gestanden sind, zu dritt, und haben gebetet und haben gewusst, wo Gott ihnen wie es auch uns wie eine Bilderbuchgeschichte auftut und sagt, das Gebet ist das, was uns zum Sieg führt. Da, wo wir miteinander beten, da, wo wir als Gemeinde, da, wo wir persönlich aus dieser Beziehung leben, da wird die Kraft wirksam. Da kann Gottes Geist in uns wirksam werden. Es hat mal jemand gesagt, wer wenig betet, glaubt mehr an die eigene Macht als an die Souveränität und Kraft Gottes. Und muss sich nicht verwundern, wenn er so vieles aus eigener Kraft statt aus Gottes Kraft heraustut. Wer wenig betet, glaubt mehr an seine Kraft als an Gottes Kraft. Ich entdecke das in meinem Leben immer wieder selber, wo ich merke, wo müsste ich vielleicht noch mehr beten. Wie zerbrechen vor Gott. Und sagen, Herr, es tut mir leid, ich versuche es wieder selber zu machen. Ich möchte mit deiner Kraft und nicht mit meiner Kraft rechnen. In Wirklichkeit ist Christsein mehr als nur Religion, mehr als nur heute Morgen hier zu hocken. Oder frag dich mal, was unterscheidet dich heute Morgen von deinem Stuhl, wo du drauf hockst? Da ist auch jeden Sonntag da. Also so treu wie dein Stuhl ist fast niemand. Die sind alle gemeinsam die ganze Woche da. So schön. Wegen dem würde niemand sagen, dass sie Christen. Sondern das, was dich vom Stuhl unterscheidet, du hast eine lebendige Beziehung zu Gott. Du hast eine lebendige Beziehung durch Jesus, durch seinen Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass du mehr bist als ein Stuhl, der einfach nur da sitzt. Ich wünsche es mir, dass ich mehr bin als nur ein Stuhl, sondern aus dieser Beziehung heraus leben und die auch pflegen. Wenn ich länger mit meiner Frau nicht rede, dann wird es schwierig. Also vielleicht ist das nur bei uns so, aber in Ehe ist das einfach manchmal so. Und ich glaube, auch von Gott her ist es so, wenn wir nicht mit ihm reden, dann wird es schwierig, nicht von ihm her. Aber wenn wir plötzlich in Sachen reinrennen und wir merken, wir beklagen uns nachher hinter dir und Gott sagt, ja, ich hätte so gerne mit dir geredet. Ich wäre so gerne, hätte ich mit dir die Beziehung gelebt und wäre mit dir in den Alltag gekommen. Und dort immer mehr ein Vaterherz herzukommen. Immer mehr dem Gott zu begegnen. Immer mehr aus der lebendige Beziehung, aus dem Gespräch mit ihm, aus meinem Alltag zu gestalten. Leute, das ist eine tiefe Sehnsucht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Gebetszeit am Morgen, wenn ich da bin, so auftue und sage, hey, es kann kommen, wer will. Es hat noch viel Platz, Stuhl hat es noch genug. Und zu sagen, hey, wir wollen miteinander vor Gott kommen. Ich will das nicht machen. Aber vielleicht ist dir etwas heute wichtig geworden, wo vielleicht Gott dir hat aufs Herz gelegt und gesagt, hey, da ist in mir eine Sehnsucht angerührt worden, wo ich tiefer will, das Vaterherz herkommen. Und ich möchte einfach einen Moment auch von der Stille, bevor dass wir nachher miteinander das vielleicht auch wollen, bekennen und sagen, Herr, ich möchte näher an dein Vaterherz kommen, mit dem Lied, das wir nachher singen. Aber vielleicht zu überlegen, will ich das überhaupt? Was hat das für Konsequenzen in meinem Leben? Wir können das Lied so schön singen, und vielleicht brüllt Gott der Vater und sagt, ja, dann komm doch endlich. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du uns in der ersten Gemeinde eine Gemeinde hast gezeigt, die nicht zuerst in Aktivismus ist reingegangen, sondern die deine Nähe hat gesucht. Die parat war, zu warten und der, es tut mir leid, wo ich oft so ungeduldig bin in verschiedenen Bereichen. Und schenke mir mehr Geduld, wirklich auszuhalten, zu warten und auf deine Kraft, auf deinen Zeitpunkt. Und schenke, dass ich immer mehr auch mit anderen zusammen etwas von dem darf erleben, was du gerade in unsere Gemeinschaft hineingelegt hast. Als Brüder und Schwestern dürfen miteinander vor dir zu kommen, dürfen miteinander dir zu begegnen. Es bewegt mich, was du uns eigentlich hier geschenkt hast und was wir manchmal so wie ungenutzt vorbeigehen lassen. Danke für all die Gebetsgruppen, die wir haben. Danke für meine frühen Gebetsmänner, die wir miteinander Leben teilen dürfen, die wir miteinander vorangehen und miteinander etwas von dem erleben, was wir einander tragen und stützen. Danke, dass du aber noch mehr kannst reingeben in die Gemeinde, in mein Leben, wo wir das miteinander leben. Herr, schenke uns nicht etwas, was wir wieder tun, sondern schenke uns zuerst eine tiefe Sehnsucht nach deiner Gegenwart, dir zu begegnen in diesen Zeiten des Gebets. Und gespannt sein, was du dir daraus lässt, stehen. Denn dein Anliegen ist klar, du willst, dass wir Zeugen sind in dieser Welt, damit dein Evangelium weiterverkündet wird. Aber schenke, dass es immer wieder aus der Beziehung, aus der Stille heraus mit dir passiert. Wir wollen im Moment einfach ruhig bleiben und vielleicht auch Gottes Geist lässt zu uns reden, was bei dir vielleicht ist angeklungen. Und nachher da, was dein Anliegen ist, auch zusammen in das Lied einstimmen, dass wir näher ein Vaterherz wollen, wenn so wirklich dein Wunsch ist.